Bei der FDP brennt der Baum. Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär nehmen den Hut, weil sie öffentlich der Lüge überführt wurden, was für ein Eigentor solche internen Chaospapiere zu veröffentlichen. Christian Lindner versucht bei Karim Joska irgendwie das gerade zu biegen, aber manövriert sich selbst dabei immer mehr ins Aus, ist ungehalten und geht an den völlig falschen Stellen in die Offensive. Er will mal wieder beim Bürgergeld kürzen, bei Geflüchteten kürzen und die Klimaziele Deutschlands nach hinten schieben. Der anwesende, wohlgemerkt neoliberale bzw. ordoliberale Ökonom Moritz Schularik kann nur mit dem Kopf schütteln und widerlegt Christian Lindner am laufenden Band. Was für eine Selbstdemontage der FDP, die wir gerade sehen. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video sprechen wir über Christian Lindners Auftritt bei Karim Joska. Der hat versucht, die Selbstdemontage der FDP zu beenden, aber hat sie leider nur verschlimmert. Was für eine wilde Woche bei der FDP. Generalsekretär Giasarei musste den Hut nehmen und der Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann, nachdem man Papiere öffentlich gemacht hat, die den Generalsekretär der Lüge überführen. Denn der hatte vor kurzer Zeit noch im NTV-Interview selbst gesagt, nein, also dieses Wort D-Day, das sei nie gefallen, das sei nur eine Medienkampagne, das stimme alles nicht. Und naja, blöderweise hat dann sein eigener Geschäftsführer Reimann ein Papier veröffentlicht, wo auf 8 Seiten das Wort D-Day 9-mal vorkommt, wie wir jetzt alle wissen, sogar mit Ablaufpyramide, die in einer offenen Feldschlacht enden sollte. Ja, gefallen sind in dieser Feldschlacht nur Reimann und Giasarei bisher selbst, Christian Lindner immer noch nicht. Er versucht, sich aus der Schlinge zu ziehen, hat die zwei als Bauernopfer vorgeschickt, was natürlich sehr unglaubwürdig ist, dass Reimann, der Best Buddy von Christian Lindner ist, ja, ihn nicht informiert habe, dass Christian Lindner von all dem nichts wusste und da nicht involviert war. Kann er uns nicht erzählen, versucht aber Karim Joska zu erzählen. Das schauen wir uns an. Und was besonders spannend ist an dieser Sendung ist, dass der anwesende Ökonom Moritz Schularik vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel jetzt kein gewerkschaftsnaher Ökonom ist, der Christian Lindner widerspricht und frontet, sondern ein neoliberaler, ordoliberaler Ökonom, der in seiner Weltanschauung, in seiner ökonomischen Theorie eigentlich sehr, 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 sehr nah dran ist an Christian Lindner. Aber auch der sagt dem Krischi eben, du, hör mal, also mehr für Verteidigung ausgeben geht nicht, indem man einfach bei Bürgergeld und bei Geflüchteten kürzt. Die Klimaziele nach hinten zu schieben ist auch aus ordoliberaler Sicht ein sträfliches Vergehen. Alles, was du machst, ist Quatsch. Außerdem muss er ihn hin und wieder bei Zahlen berichtigen und korrigieren, was insgesamt die Sendung echt zu einem Flop für Christian Lindner macht. Also, wir verlieren keine Zeit. Wir starten mit dem Beginn. Da geht es erstmal um dieses öffentlich gewordene Papier und kommen dann nachher zu den ökonomischen Inhalten.
Sind Sie gerade in einer offenen Feldschlacht?
Nein, diesen Begriff würde ich auch nicht verwenden in politischen Zusammenhängen. Und es ist außerordentlich bedauerlich, dass nicht nur zwei sehr verdiente Parteifreunde politische Verantwortung übernehmen mussten für den Umgang mit diesen Leaks, mit diesen Indiskretionen, sondern dass auch ein ganz falscher Eindruck entstanden ist über die Motive und die politischen Vorhaben der FDP.
Nach den Recherchen der Zeit soll dieses Dokument auch in diversen Chatgruppen kursiert sein, auch bei führenden FDP-Politikern. Und Sie sagen aber trotzdem, Sie haben dieses Dokument nicht gekannt.
Ich habe das Dokument nicht zur Kenntnis genommen.
Übrigens, ne, eine entscheidende Wortwahl hier. Er hat das nicht zur Kenntnis genommen und sagt jetzt gleich, er habe es nicht gebilligt. Aber das heißt nicht, dass er es nicht gekannt hat. Mir kann keiner erzählen, dass Christian Lindner in diesen Chatgruppen nicht drin war. Erst ist ja auch bekannt geworden, in der Parteispitze, in dem Inner Circle der mächtigen FDPler wurde darüber gesprochen, die Operation D-Day als Alternative zu sehen, nämlich den Rausschmiss selbst zu provozieren, und danach erst ist das ja auf Mitarbeiterebene gegangen und wurde vorbereitet. Jetzt so zu tun, oh, die Mitarbeiter planen da eine Ablaufpyramide, einen Herausschmiss aus der Ampel, nennen das D-Day und wir in der Führungsriege kriegen das gar nicht mit, ist einfach maximal unglaubwürdig. Und nebenbei gemerkt, die Pyramide falsch rum hier aufzubauen, ja, also dass die in der Spitze startet und Impuls nicht unten steht, sondern oben, passt zum ganzen inhaltlichen Dilettantismus.
Und ich hätte es auch nicht gebilligt. Im Übrigen hatte es politisch überhaupt gar keine Bedeutung. Aber ich kann erklären, wie es zu diesem Dokument gekommen ist, warum ein sehr verdienter Mitarbeiter sich veranlasst gesehen hat, es zu verfassen.
Sie haben gerade gesagt, und Sie haben es auch am Freitag schon gesagt.
Das interessiert Sie aber nicht.
Nee, ich möchte gern erstmal, da kommen wir noch hin, aber Sie haben eine Formulierung benutzt, die Sie am Freitag in Ihrem offiziellen Statement auch benutzt haben. Sie haben dieses Dokument nicht zur Kenntnis genommen. Heißt das, Sie haben davon gar nichts gewusst oder Sie haben es nicht näher angesehen, als es Ihnen womöglich vorlag, als es Ihnen als E-Mail vorlag, als es Ihnen in einem Chat vorlag? Wie darf ich das verstehen?
Das Erste, ich kannte dieses Papier nicht. Und dennoch will ich sagen, dass ich nicht ein Problem damit habe, dass es erstellt worden ist. Das will ich unumwunden und glasklar sagen. Die FDP hat sich auf einen Herbst der Entscheidungen vorbereitet, wie ich das ja genannt habe. Und ich habe zu jeder Zeit öffentlich und intern gesagt, die Politik der Ampel, wie wir sie verfolgen, ist nicht mehr gut für unser Land. Ich habe auch öffentlich gesagt, die Ampel ist inzwischen selbst Teil des Problems. Und deshalb muss die Politik verändert werden. Wir werden ja später noch drüber sprechen, aber wir brauchen eine Wirtschaftswende, damit Arbeitsplätze gesichert werden. Wir brauchen einen Haushalt, der die nächste Generation nicht mit zu vielen Schulden belastet. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die mit Kontrolle und Konsequenz...
Wir wissen, wofür dann dieses Dokument?
Ich will es gerade ausführen. Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Wir sind ja jetzt nicht hastig unterwegs.
Wir sind nicht in einem.
Wir brauchen eine Migrationspolitik, die mit Kontrolle und Konsequenz dafür sorgt, dass die Menschen sich sicher fühlen, damit sie auch weiter die Weltoffenheit und Toleranz des Landes unterstützen. Also, für mich war klar, wir brauchen diesen Politikwechsel. Die Ampel hat ja auch vollständig an Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren.
Warum muss man dafür so ein Dokument schreiben?
Weil man sich Anfang November ja dann auch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich will noch mal sagen, ich habe das nicht in Auftrag gegeben.
Und es geht hier um aktive Sabotage der Regierungspolitik.
Nein, das weise ich zurück.
Das ist dieses Dokument, das sagt es auch.
Frau Miosga, als dieses Dokument fertiggestellt worden ist, wie wir heute wissen, hat zeitgleich im Kanzleramt jemand drei unterschiedliche Reden von Herrn Scholz geschrieben. Ich würde gerne auch...
Sie lenken ab.
Ich lenke nicht ab, sondern diese Diskussion lenkt vom politischen Kern ab. Ich lenke nicht ab,
Frau Miosga. Ich würde gerne wissen, ob
Sie... Bitte unterbrechen Sie mich doch nicht bei jedem Satz, wenn ich versuche...
Naja, weil Sie lenken
insofern ab, vielleicht möchten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch einfach mal den Sachverhalt hören.
Okay.
Dann... 3 Minuten in der Sendung und schon auf kompletten Kriegsfuß in der offenen Feldschlacht mit Karin Miosga selbst. Also, es ist absolut unglaubwürdig, wenn Christian Lindner sagt, er kenne dieses Papier nicht und er habe es nicht in Auftrag gegeben und jetzt so tut, als wäre das das Gleiche wie Olaf Scholz lässt 3 Reden vorbereiten. Ja, Olaf Scholz lässt 3 Reden vorbereiten zu einem Termin, bei dem klar ist, die FDP kokettiert seit Wochen damit, dass der Herbst der Entscheidungen ist, dass man eine neue Dynamik auslösen muss, also kokettiert damit auszusteigen. Ja, er bereitet 3 Szenarien vor. Die FDP trifft sich schon Ende September mit diesem Inner Circle, ja, und plant, wie könnte es denn aussehen, diese Operation D-Day, die anderen so zu provozieren, dass sie die FDP selber rausschmeißen. Ja, das ist etwas Grundverschiedenes. Und dass dieses Papier danach auf Mitarbeiterebene da von dem Bundesgeschäftsführer erstellt wird, das kann ja nur passiert sein, ja, nachdem irgendjemand aus diesem Inner Circle gesagt hat, dazu brauchen wir aber was. Ja, bereitet da mal was vor. Denn anders wäre es ja gar nicht möglich. Übrigens, lustiges Detail aus diesem Dokument fand ich noch, dass bei der Verbreitung, ja, nicht nur das eigene Social Media Interview und so weiter, Interviews geplant wurden, sondern auch explizit ein Gastbeitrag in der FAZ. Ja. Also, das ist wohl das Medium, bei dem die FDP davon ausgeht, dass sie ihre wichtigste Zielgruppe erreicht. Fand ich auch mal viel sagen.
Aber ich habe noch ein paar Fragen. Dann kommen Sie zum Punkt.
Ich will jede Frage beantworten. Ich will nur sagen, ein politischer.
Dieses ganze Verhalten von Christian Lindner hier, ne, dieses Schnippige, dieses, oh, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden, dass er, und das haben wir schon in diesem Spiegel-Spitzengespräch auch schon gesehen, immer meint, er müsste jetzt lenken, er müsste die Debatte so lenken, dass das interessant für die Zuschauer ist, ja, sagt er immer, nur aber um sich aus diesen unangenehmen Fragen herauszuwinden, ist auch irgendwie maximal ich weiß nicht, cringe irgendwie, ja, also man fast, tut fast weh zuzusehen, sich da diesen Zuschauerapplaus abzuholen gegen Karim Joska. Jedenfalls erinnert mich das an ein Sprichwort, und zwar getroffene Hunde bellen.
Inhaltlicher Wechsel war erforderlich. So wie die Ampel gearbeitet hat, konnte ich es nicht mehr verantworten. Und deshalb habe ich Vorschläge innerhalb der Koalition gemacht, was verändert werden muss. Darüber haben wir gesprochen. Und die historische Realität, unabhängig von diesem Mitarbeiterpapier, ist, dass ich Olaf Scholz angeboten habe, wenn wir uns nicht einigen können auf neue politische Inhalte, dann lasst uns doch gemeinsam Neuwahlen anstreben. Denn wenn wir die Richtungsentscheidung nicht treffen können, dann müssen es die Bürgerinnen und Bürger tun bei einer geordnet herbeigeführten
Neuwahl. Das ist nichts Neues.
Und wir haben, jetzt kommt was Neues vielleicht für Sie. Wir haben uns aber dann intensiv mit allen Optionen beschäftigt. Weitermachen, geordnete Neuwahl oder auch nötigenfalls das Ausscheiden der FDP aus der Ampelkoalition. Und ich sage ausdrücklich,
kurze Zwischenfrage.
Das wäre eine Option auch gewesen.
Kurze Zwischenfrage. Wenn Sie verschiedene Szenarien diskutiert haben und verschiedene Optionen, gibt es davon auch Papiere?
Ja, davon gibt es auch Papiere.
Ich glaube, das war die beste Frage, die ich von Karim Joska jemals gehört habe. Das ist eine absolute Banger-Frage, denn wenn dem so wäre, ja, hätte die FDP ja alle drei direkt veröffentlichen können. Die müssen ja jetzt nicht nur ihren Ablaufplan für die Operation D-Day, ja, veröffentlichen, sondern sie hätten natürlich gleich sagen können, hier sind alle unsere drei Szenarien, wir haben alle drei vorbereitet. Es gab ja auch am Anfang, als dieser Inner Circle sich da getroffen hat, der FDP, drei Szenarien in der PowerPoint-Präsentation, die sie angeschmissen haben. Es wäre nur klug gewesen, auch die Papiere dann dazu zu haben und zu veröffentlichen. Aber wir ahnen, die Papiere gibt es nicht. Das ist ja ein Bluff von Christian Lindner. Naja, er muss jetzt natürlich sagen, dass es die gibt. Ich wette, die gibt es nicht, weil man sich eben auf diesen Operation D-Day geeinigt hat. Und das ist ja auch aus der Zeitrecherche klar geworden, als über diese internen Treffen gesprochen wurde. Auch da hat ja irgendwann mal Volker Wissing gesagt, dass er das nochmal in Frage stellt. Auch Marco Buschmann am Anfang. Er war auch nicht ganz happy damit, der allerdings jetzt Generalsekretär wird, also Nachfolger von Gir Saray. Und da ist ja das Zitat von Johannes Vogel nach dem Motto, lieber Volker, warum machst du das Thema jetzt auf? Wir haben uns doch schon dazu entschieden. Also entschieden für die Operation D-Day heißt, die machen eben auch nur dazu das Papier, was dann der Geschäftsführer vorbereitet auf Mitarbeiterebene. Ja? Das ist die allerwahrscheinlichste Lösung. Was Christian Lindner hier offenbart, ist ein Bluff. Wir alle können daran fühlen. Und die Frage von Karim Joska war deshalb sehr, sehr gut.
Wenn Sie Transparenz schaffen wollten mit dieser einen Option, dann könnten Sie auch Transparenz mit den anderen Szenarien schaffen.
Dieses Papier.
Stark.
Also steht einfach in dem Raum, Herr Lindner. Und deswegen würde ich das gerne noch ein bisschen hinterfragen. Es wirkt so unglaubwürdig, dass Sie von diesem Papier keine Kenntnis haben konnten. Deswegen möchte ich noch einmal fragen, wann genau haben Sie es gekannt? Sie es am Donnerstag zum ersten Mal gesehen?
Es gab ja journalistische Rechercheanfragen an die FDP, weil dieses Papier nach draußen gegeben worden ist. Und im Zuge dessen arbeiten wir jetzt intern auf, wie es zu diesen Mängeln in der Krisenkommunikation hat kommen können.
Die FDP und Christian Lindner suchen den Maulwurf.
Das ist ja auch der Grund, warum der Generalsekretär Bijan Dirsaray zurückgetreten ist. Er hat die Öffentlichkeit unwissentlich falsch informiert über ein Papier, das er nicht kannte. Der politische Kern ist aber folgender. Ich leugne nicht, sondern im Gegenteil, ich bekenne mich dazu. Ich bekenne mich dazu. Entweder politischer Wechsel in der Sache oder gemeinsam herbeigeführte Neuwahlen oder die FDP wäre aus der Ampelkoalition ausgeschieden. Die FDP-Minister hätten ihre Positionen aufgegeben. Die FDP hätte ebenfalls einen Hagelschauer über sich ergehen lassen müssen. Stichwort Flucht aus der Verantwortung. All das leugne ich nicht nur nicht, sondern ich sage, das war unsere Absicht. Die FDP hätte ein Jahr Stillstandsampel nicht weiter mitverantwortet, sondern wir wollten, dass die Bürgerinnen und Bürger für das Land eine neue Entscheidung treffen können. Wir haften dafür mit unserer Existenz, Das sieht man jetzt ja gerade in dieser Machtauseinandersetzung, in der wir gerade stehen. Die FDP haftet mit ihrer Existenz dafür, dass wir gesagt haben, unsere Überzeugungen sind uns wichtiger als Ämter. Und dazu stehe ich und die Bürgerinnen und Bürger werden am 23. Februar darüber urteilen.
Wann haben Sie das Papier zum ersten Mal gesehen, war meine Frage.
Wie gesagt, es gab journalistische Rechercheanfragen nach dem Ende der Ampel. Aber wir arbeiten das jetzt auf. Ich kann jetzt nicht über Daten und Uhrzeiten sprechen, gerade deshalb nicht.
Also das heißt, Sie haben es nicht erst am Donnerstag gesehen?
Am Donnerstag jetzt?
Diese Woche?
Nein,
Sie hatten es schon vorher?
Bei journalistischen Rechercheanfragen, ja.
Okay, weil was ja schon merkwürdig ist, dass schon im Oktober, wenn ich richtig informiert bin, aber das ist ja auch im Rahmen Ihrer eigenen Transparenz rausgekommen, schon im Oktober erstellt Ihr, jetzt zurückgetretener Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann, dieses D-Day-Dokument und informiert Ihren Generalsekretär nicht und auch Sie nicht? Kann das sein?
Ja, in einer Parteigeschäftsstelle werden doch Dutzende Dokumente jeden Tag erstellt. Ich weiß nicht, Frau Miosga, wie Sie sich...
Oh, das ist wieder so eine Lüge, ja. Ob da ein Flyer für irgendeinen Kreisverband in, keine Ahnung, Heinsberg, ja, erstellt wird oder irgendeine Argumentationshilfe für, ich weiß nicht, die FDP-Hüpfburg, die sie auf irgendeinem Marktfest in Ulm, ja, abhalten, ist ja von völlig anderer Relevanz als das. Das ist natürlich... kommt aus der Parteispitze, ist nur vorgesehen für die Parteispitze und nichts, was auf Mitarbeiterebene mal eben angefordert wird oder erstellt wird, ja, oder selbst entworfen wird. Das ist völliger Quatsch, ja. Und so zu tun, als wären alle Dokumente, die in einer Parteizentrale erstellt werden, von gleicher Bedeutung, von gleicher Relevanz und Brisanz, sorry, kaufen wir nicht, Krischi.
Vorstellen, wie die Arbeit in so einer Parteizentrale funktioniert. Da werden viele Papiere geschrieben.
Verstehe ich total, aber es gab ja eine Zeitrecherche.
Also, wenn man sich schon vorstellt, ja, wie kommt man jetzt aus dieser Situation raus und dann mit solchen fadenscheinigen Aussagen, ich kenne das Dokument nicht, in der Parteizentrale wird ja viel gearbeitet, viele Dokumente erstellt, wie soll ich das denn alles kennen? Also wirklich, also die schlecht möglichste aller Ausreden. Ja, es ist so billig, so fadenscheinig, man kann so dran fühlen. Wenn Christian Lindner uns schon was vorschauspielern will, dann doch bitte eine gute Performance und nicht sowas.
15. November raus und da ist Ihnen ja ziemlich viel um die Ohren geflogen. Da hatten Sie sehr viele Vorwürfe auszustehen. Fangen Sie da nicht mal an, im eigenen Haus zu recherchieren, zu sagen, haben wir eigentlich so ein Papier? Die Zeit unterstellt mir hier, dass ich einen Koalitionsbruch aktiv vorangetrieben habe. Könnt ihr mir mal gucken, wo das herkommt? Haben Sie das rausgefunden?
Ja, aber das ist genau ja der Grund, warum es jetzt zu diesen für mich außerordentlich schmerzhaften Rücktritten gekommen ist. Ich sage Ihnen mit aller Klarheit, dass die FDP gesagt hat, Ampel geht nicht mehr weiter so. Ein Jahr weiter rumscholzen werden wir nicht machen. Diese Realitätsverweigerung in unserem Land tragen wir nicht mehr mit. Da können die Leute über mich urteilen. Da können die Bürgerinnen und Bürger sagen, der soll keine Verantwortung mehr tragen in unserem Land. Der hätte weiter Ampel machen sollen. Dazu stehe ich. Aber das Zweite ist jetzt der Umgang mit den Indiskretionen, die bekannt geworden sind. Und überlegen Sie doch mal, Frau Miosga, das ist doch bei Ihnen in der Redaktion, in der Familie genauso. Da werden Dinge überlegt, da diskutiert
das
man miteinander.
Das ist vergleichbar. Nein, es geht um einen schwerwiegenden Vorwurf, nicht um eine Kleinigkeit. Es geht um den Vorwurf, dass Sie in der Öffentlichkeit staatspolitische Verantwortung proklamieren und im Hintergrund proaktiv, minutiös, generalstabsmäßig an Ampelbruch geplant
wird.
Das ist ein massiver Vorwurf.
Ja, aber den Vorwurf will ich gerne wie folgt beantworten. Die FDP hat doch dokumentiert, ich selbst, was die Absicht war. Ich habe Herrn Scholz doch gesagt, wir machen entweder eine Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Das ist aber kein Widerspruch.
Oder wir machen eine Neuwahl. Aber
diese Angebote können auch Teil eines Rückbruchs sein.
Ja, aber dann will ich auch auf Ihren Vorwurf ebenso klar sagen, ich habe im ganzen Herbst niemals eine Ampelgarantie abgegeben, sondern ganz im Gegenteil. Habe ich auch öffentlich gesagt, die Zitate kann man ja alle noch online finden, ich habe öffentlich gesagt, es kommt zu einer anderen Politik oder, jetzt so wörtlich, ich habe mir genau überlegt damals, was ich gesagt habe, oder wir müssen den Weg freimachen für eine neue Dynamik.
Ich weiß,
ich habe niemals gesagt, es gibt eine Ampelgarantie.
Das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber Sie haben schon...
Aber ich meine, wenn man in einer Koalition ist, einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat, dann ist das ja die Garantie, dass man die Absicht hat, das erstmal zu Ende zu führen. Die also neu auszusprechen, tut gar nicht Not. Allerdings damit zu kokettieren, eine neue Dynamik zu entfachen, auszusteigen, ist qualitativ was anderes.
Ich habe meine Frage richtig beantwortet, weil ich frage mich, dass Carsten Reimann ist ein enger Vertrauter von
richtig.
Ihnen, war Ihr Büroleiter, gehörte zu Ihrem Leitungsstab.
Ja.
Wir können mal ein Foto angucken von dem Tag, an dem die Ampel zerbrochen ist. Da sind Sie am Abend, bevor Sie zu der Pressekonferenz gehen, da gehen Sie alle zusammen nach oben und man sieht, Carsten Reimann ist der Herr in der Hennjacke, der gehört zu dem engen
Zirkel.
Und ich kann mir nicht vorstellen, mit sehr vielen anderen Leuten in dieser Republik, dass Sie nicht so eng zusammenarbeiten, dass Sie von so einem massiven Plan nichts wussten.
Nein, Moment, das sage ich doch überhaupt gar nicht. Ne?
Aber Sie haben mir noch nicht beantwortet, was man sich wusste.
Moment. Sie müssen
Ihnen das doch sofort sagen.
Ja, aber Moment, Sie unterstellen mir etwas, was ich gesagt habe, und das genaue Gegenteil ist richtig. Ich habe nicht nur gewusst, dass wir auch durchdenken müssen, das Aus der Ampel. Ich wollte, dass wir durchdenken, das aktive Ausscheiden der FDP aus der Regierung. Das leugne ich doch gar nicht. Ich wollte, dass wir vorbereitet sind.
Haben Sie das dann doch in Auftrag gegeben?
Nicht dieses
Ausscheiden aus der Ampel kann ja, also aktives Ausscheiden aus der Ampel in Würde wäre ja, wir ziehen uns zurück, wir nehmen selber den Hut. Das, was diese Operation D-Day auch inhaltlich ist, ist nicht, die FDP zieht sich zurück, sondern wir provozieren die anderen so sehr, dass die dazu gezwungen sind, nicht mehr mit uns weitermachen zu können. Das ist Sabotage, Manipulation, ja, um öffentlich selbst besser darzustellen. Das ist nicht, man beweist, dass man selbst Würde, Anstand und Rückgrat hat und sagt halt, ja, dann machen wir es halt nicht zu Ende, ja, sondern man will ein Schauspiel abhalten, weil man es sich selber nicht traut, eigenständig die Entscheidung zu treffen. Ja? Auch das ist ja peinlich, aber dazu steht er jetzt ja scheinbar.
Das Papier, aber Entschuldigung, ich habe mit diesem, also das Papier selbst ist jetzt nicht professionell und es ist auch von der Anlage in der Stilistik nicht so, dass man es billigen könnte. Aber dass es dieses Papier gegeben hat, jetzt von diesen Begrifflichkeit abgesehen, das gibt es in den Schubladen aller Parteizentralen. Und es wäre unprofessionell gewesen, zu einem Zeitpunkt, als doch jede ARD-Nachrichtensendung berichtet hat, die Ampel könnte platzen. Zu einem solchen Zeitpunkt darf sich der Bundesgeschäftsführer einer Partei nicht darauf vorbereiten. Nein, ich lasse mir.
Und davon weiß der Generalsekretär und der Parteivorsitzende jeweils nichts?
Vorwerfen, die FDP wollte nicht an der Ampel festhalten. Ich lasse mir vorwerfen, dass die FDP eine andere Wirtschafts-, Finanz-, Migrationspolitik haben wollte als in der Ampel möglich. Dann kann man sogar noch sagen, Lindner hat durch seine Starrsinnigkeit, weil er an seinen Überzeugungen festhält, die Ampel provoziert und das Ende herbeigeführt.
Warum muss denn Ihr Generalsekretär zurücktreten?
Weil er in der Öffentlichkeit leider unwissentlich die Unwahrheit gesagt hat.
Und warum musste Ihr Bundesgeschäftsführer zurücktreten?
Er hat gesagt, er will sein Amt zur Verfügung stellen, weil er ein Papier verfasst hat, das jetzt so wirkt wie der Masterplan der FDP für einen Koalitionsbruch. Dabei haben wir alle Szenarien durchdiskutiert.
Aber Sie stellen sich vor Ihre Mitarbeiter? Das haben Sie auch getan.
Das tue ich auch.
Inwiefern tun Sie das?
Das kann ich Ihnen sagen, indem ich die Gesamtverantwortung übernehme. Ich wollte noch einen anderen Aspekt gerade mit ansprechen. Ich übernehme die Gesamtverantwortung, dass das Ausscheiden der FDP aus der Ampel von Herrn Scholz eine Option war.
Aber Sie haben am Freitag also, diesen Begriff auch genannt.
Also Frau Miosga, das, was Sie letzte Woche zu wenig kritisch waren, müssen Sie diese Woche jetzt nicht alles nachholen.
Immer die alte Leier.
Doch,
jeder Politiker, der hier sitzt, wirft mir vor, dass ich bei dem davor nicht so kritisch war.
Das tue ich,
also es ist ein bisschen langweilig.
Nee, das tue ich nicht, aber entschuldigen.
Oh Gott, ist das peinlich. Oh Gott, ist das peinlich.
Herr Scholz hat einen Untersuchungsausschuss wegen Cum-Ex.
Plötzlich geht er in die Offensive.
Habeck hat einen Untersuchungsausschuss, weil er möglicherweise beim Atomausstieg nicht alles richtig gehandelt habe. Und Sie machen jetzt daraus dieses Thema. Mir liegt an Folgendem nochmal zu sagen. Sie haben ja nochmal.
Auch das, ne, ist übrigens Also peinlich, immer dann Medienkampagne zu unterstellen und zu unterstellen, Karim Yozgur sei bei Robert Habeck ja viel milder gewesen, hätte einen Schmusekurs gefahren im Vergleich zu dem, was sie jetzt bei Lindner macht. Ja, ich meine, die Themen und die Ausgangslage waren auch eine ganz andere. Christian Lindner muss sich gerade dafür verantworten, dem ganzen Land, ja, was vorgespielt zu haben, damit Vertrauen in die Demokratie, in die Parteienlandschaft, also zerrüttet zu haben. Das ist natürlich qualitativ was ganz anderes. Und dann jetzt daraus zu machen, die bösen Medien, ja, wollen uns, jetzt eine Hagelschauer verpassen, durch die wir gehen müssen, aber sind nur gegen uns so kritisch eingestellt und den anderen nicht. Und dabei selbst noch so zu tun, als wüsste man von nichts. Also, bodenlos. Naja, kommen wir mal von diesem Part ein bisschen weg und springen nach vorne, nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Journalistin Eva Quadbeck vom RND und der Ökonom Moritz Schularik mit einsteigen. Nochmal, Moritz Schularik, neoliberaler, ordoliberaler Ökonom, ja, der ist weltanschaulich nah dran an Christian Lindner. Ist jetzt nicht so, als wäre es ein Gewerkschaftsökonom. Und der ist, sehr interessanterweise, überhaupt nicht mit dem einverstanden, was Christian Lindner sagt. Wir schauen mal rein.
Herr Schularik, Sie haben einen bemerkenswerten Satz gesagt. Wir erleben gerade den ökonomisch schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen und dieses Problem ein bisschen beschreiben? Wie groß ist der Investitionsstau?
Gerne. Ich denke, die Lage ist wirklich ernst. Die deutsche Volkswirtschaft ist seit 2019 nicht mehr gewachsen mit dem, was jetzt in Amerika mit der Zollpolitik von Trump und auch im Inland mit der...
Übrigens eine interessante Zahl dazu, ne? Wäre die deutsche Volkswirtschaft ab 2019 so weitergewachsen wie in den 10 Jahren zuvor, wäre heute das Bruttoinlandsprodukt 10 Prozentpunkte größer, als es de facto ist. Und das hätte bedeutet, allein im Jahr 24, jetzt in diesem Jahr, hätten wir 400 Milliarden Euro mehr Wohlstand erzeugt. 400 Milliarden Euro mehr Einkommen gehabt, die wir hätten verteilen können. Wenn man das über die ganze Zeit nimmt, kommt man auf einen Wert von weit über 1 Billion Euro nicht realisiertem Wohlstand, nicht realisiertem Einkommen. Ja, klar, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg sind externe Schocks, nur um mal die Dimension klar zu haben. Aber spätestens seit 23 nicht mehr zu wachsen, weil man nicht genug Konjunkturpolitik macht, weil man nicht genug entgegensetzt. Das ist nicht Verantwortung externe Krisen, sondern das ist Verantwortung Ampel, Kanzler, Wirtschafts- und Finanzminister.
Naja, wir werden jetzt ein paar Monate in jedem Fall verlieren, wahrscheinlich auch noch mehr und auch auf der Haushaltsseite nicht vorankommen, werden wir vielleicht noch ein Jahr verlieren, also wir 6 Jahre nicht gewachsen. Und es kommen drei Dinge hier zusammen, drei Grundpfeiler auch des wirtschaftlichen Erfolgsmodells der Bundesrepublik sind ins Wanken geraten. Zum einen ist unsere Industrie, gerade auch die Autoindustrie, in der Krise. Da hat man technologischen Rückstand inzwischen eingefahren, muss man sagen. Aber es ist nicht nur die Autoindustrie, den man jetzt aufholen muss. Und vielleicht um zu sagen, seit 2017 etwas die Autoproduktion in Deutschland um 20-30% zurückgegangen. Das sind übrigens auch Trends, die lange vor dem Ukraine-Krieg sich abgezeichnet haben. Wir sind bei digitalen Geschäftsmodellen im Rückstand. Und man muss einfach sagen, wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht mehr die Besten in den Technologien dieses Jahrhunderts. Dann haben wir einen zweiten großen Faktor, ist die offene, regelbasierte Weltwirtschaft. Da gibt es zwei Gorillas da draußen, die China und die USA, die sich nicht mehr an die Regeln halten, die wir eigentlich vereinbart hatten. Das war ein Teil des Erfolgsmodells. Der Protektionismus steigt, damit müssen wir umgehen. Und dann ist uns, und das ist der dritte Punkt, wirklich die Wettbewerbsfähigkeit abhandengekommen. Wir waren mal, es gibt vom IMD aus Lausanne so ein schönes Ranking von Wettbewerbsfähigkeit. Da waren wir 2014, vor 10 Jahren, noch auf Platz 6 weltweit. Und jetzt sind wir auf Platz 24 durchgerutscht. Das heißt, da muss viel passieren.
Und wie nah Moritz Schularik und Christian Lindner sich sind, erkennt man auch daran, dass Schularik auch dieses Ranking bemüht. Denn das, von dem spricht Christian Lindner auch immer und immer wieder. Ich habe mir das Ranking mal angeguckt. Da steigt man zum Beispiel in der Wettbewerbsfähigkeit ab, wenn es hohe Staatsschulden gibt. Ja, also würde Deutschland jetzt mehr Geld ausgeben, würde das Ranking in dieser Kategorie erstmal schlechter werden. Immerhin, wenn man dann investiert in bessere Infrastruktur, wird es da wieder besser. Nur Staatsschulden zum Beispiel per se als was Negatives zu sehen, macht ökonomisch gar keinen Sinn. Und auch dieses Ranking ist also eines aus neoliberaler Weltsicht und neoklassischen Modellen.
weil wir heute über die Schuldenbremse sprechen, kann man all dem begegnen, um wieder aufzuholen, allein mit Mitteln aus dem laufenden Haushalt?
Also ich denke, grundsätzlich sind Fiskalregeln eine gute Idee, dass wir auch haushaltspolitisch solide über den Wahlzyklus hinaus arbeiten. Ich denke, dass da spricht einiges dafür. Konkret auf Ihre Frage, es wäre meine Antwort nein. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Es herrscht parteiübergreifend, jedenfalls wenn man die demokratischen Parteien sich anguckt, Übereinstimmung, dass wir mehr in unsere Sicherheit, mehr in unsere Verteidigung investieren müssen. Das, was wir 20 Jahre unterfinanziert haben, die neue Bedrohungslage in Europa, auch das, was unter Umständen in der Ukraine schon in einigen Monaten, wenn Trump wieder Präsident ist, auf uns zukommt, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wie viel müssen wir mehr investieren? Wir können unsere eigene Geschichte gucken. Unter Willy Brandt hat dieses Land 3-4% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Wir können unsere Nachbarn gucken. Polen investiert über 5%. Sagen wir mal, 3% ist die Zahl. Dann reden wir über 120 bis 130 Milliarden im Jahr. Mhm. Im Haushalt aktuell stehen 52. Mhm. Jetzt kann man sagen, man kriegt das irgendwie über Kürzungen zusammen. Aber da fehlen 75 Milliarden. Und selbst wenn wir das ganze Bürgergeld streichen von 25 Milliarden, fehlen ihnen immer noch 50. Mhm. Das heißt, das ist realistisch in der Kürze der gebotenen Frist, und wir können jetzt nicht uns unsere Sicherheit abstückeln über die nächsten 10 Jahre, ist das nur durch zusätzliche Kreditaufnahme zu realisieren. Und ich würde sogar sagen, alles andere, jede andere Haushaltspolitik ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land und für Europa.
Und da sprechen wir nur über Verteidigung. Da sind wir noch nicht zum Beispiel beim Thema Bildung, beim Thema Infrastruktur, was wir da vermasselt haben. Ja, da sind wir noch nicht beim Thema Klima- und Energiewende, sondern nur über das, was jetzt in Sachen Verteidigung ansteht. Ob das wirklich so viel sein muss, ne? Ob das 4 oder 3 oder 2,5% oder selbst wenn es nur die 2% sein sollen, die wir aktuell haben, selbst dann hat Deutschland mit der Schuldenbremse ein Problem in 28. Dann aus dem Bundeshaushalt, ja, 4 Billionen wird dann ein bisschen mehr, wird dann das Bruttoinlandsprodukt sein, wahrscheinlich 4,5 Billionen. So, das 2% davon heißt 90 Milliarden jedes Jahr für Verteidigung. Das sind 40 Milliarden mehr, als heute im Bundeshaushalt stehen. Und wo sollen die herkommen, ist dann die Frage. Ja, bei 3 oder 4% wird es dann noch mal krasser. Immerhin, ganz interessant, dass er das hier so, naja, pragmatisch sagt und festmacht. Und ich glaube, gerade beim Thema Verteidigung ist es eben was, wo Christian Lindner und die FDP schwerer rauskommen.
Angesichts dieses Sicherheitsrisikos, Herr Lindner, warum halten Sie so eisern an dem Einhalten der Schuldenbremse fest?
Herr Schulhagen hat ja über zwei Dinge gesprochen. Zum einen über die Situation unserer Wirtschaft, Arbeitsplatzverluste, die wir haben, kein Wachstum. Das hat weniger mit der Schuldenbremse zu tun und mehr damit, dass wir die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft über 10 Jahre nicht verbessert, sondern verschlechtert haben. Bürokratismus, Arbeitszeitvolumen im Land, wir haben hohe Energiepreise, wir haben einen deutschen Sonderweg in der Klima- und Energiepolitik. Ich will dazu nur eine Fußnote.
Jetzt spricht er nur über die Angebotsseite. Sprich 0,0 über die Nachfrageseite. Die Nachfrage ist aber auch eingebrochen, weil die Reallöhne zum Beispiel geschrumpft sind, weil sie noch immer 3% unter dem Niveau von 2019 liegen, weil die Sozialabgaben gestiegen sind, die Leute also netto weniger vom Brutto haben, weil Preise gestiegen sind, weil gerade Lebensmittel noch immer 30% mehr kosten als 2020 und. Ja, all das. Und wir erleben eine Konsumkrise. Wenn man es an einem Beispiel festmachen will, eine Meldung ist gar nicht so lang her. Der Deko-Händler Depot hat im Sommer Insolvenz angemeldet. Jetzt vor 2 oder 3 Wochen angekündigt, Filialen zu schließen und Mitarbeiter zu entlassen, weil die Leute geben weniger für Inneneinrichtungen aus, für Deko, als in der Vergangenheit. Und zwar 14% weniger als 2019. Warum? Weil das Geld nicht da ist. Und natürlich, ja, wenn man eine Nachfragekrise hat, muss der Staat antizyklisch dagegen halten. Und deswegen ist auch da die Schuldenbremse ein Problem. Christian Lindner liegt also falsch.
Note machen. Ich glaube, und das schlägt auch die Brücke zu den Haushaltsfragen, Herr Schularik, wir müssen uns ehrlich machen. Die größte Industrienation Europas kann nicht gleichzeitig aus der Kernenergie ausscheiden und 5 Jahre schneller klimaneutral sein als alle anderen. Wir verschrotten damit Technologien, die wir noch brauchen für die Wertschöpfung, und müssen zugleich das Geld der Steuerzahler einsetzen für Subventionen, wo wir das Geld woanders brauchen.
Herr Schularik hat das jetzt, Sicherheitsrisiko angesprochen. Wir haben ja eine andere Lage
jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Ich bin bei den
Also die Klimaziele da jetzt mit unter den Bus zu werfen, ne, ist auch also besonders bitter. Vor allem negiert das halt komplett, dass Deutschland ja jetzt die Chance hat, als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer Wirtschaft, die nicht davon abhängig ist, dass wir irgendwie viel Energie oder tolle Rohstoffe haben, sondern dass vieles hiervon abhängig ist, von Innovationen, von Wissen, ja, wissensgetriebene Innovationen, dass Deutschland da natürlich total die Chance hätte, Vorreiter zu sein bei den Technologien der Zukunft. Eigentlich auch digitale Geschäftsmodelle, da sind wir hinten an, da ist die USA vorne vor. Aber zum Beispiel, wenn man beim Thema Solar mal auf dem Weg dazu, richtig was aufzubauen. Dann hat man die Förderung zu früh gekürzt. Insofern ist das alles abgewandert und in die Brüche gegangen. Wir haben ganz viel mittelständische Firmen, die von solchen Ingenieurskunst, Ingenieurstechniken leben, die da krasse Patente haben, so. Und da jetzt die Spielregeln zu verändern, nachdem ja sich alle schon auf den Weg machen, peu à peu, in Alternativen zu fossil getriebenen Energien, ja, zu also verschwenderischen, ineffizienten Produktionsverfahren, ist einfach nur Sabotage am Fortschritt. Anders kann man es nicht sagen, denn damit macht man eben die neuen Geschäftsfelder, die grünen Geschäftsfelder, die effizienteren Geschäftsfelder, die erneuerbaren Geschäftsfelder, raubt man denen wieder an Wettbewerbsfähigkeit gegen die alten fossilen Geschäftsfelder. Das ist einfach nicht gut.
Die Zahlen nicht ganz sicher. Wenn 50 Milliarden 2% sind, dann können 3% ja nicht 120 Milliarden sein. Also
wir haben ein BIP von 4.000 Milliarden, 1% sind ungefähr 40 Milliarden, mal 3 sind 120 Milliarden.
Ja. Wenn Sie über die...
Oh Gott, ist das peinlich. Er zweifelt eher die Zahlen an, ja, und wird einfach in aller Seelenruhe gesprochenen Sätzen auseinandergenommen. Oh.
Ja, wie kommt man bei 52 Milliarden im Haushalt?
Etwas über 1%.
Ja, Sie hätten aber sagen müssen, deshalb mal sage ich, mit den 52 Milliarden stimmt nicht. Wir haben ja das Sondervermögen für die Bundeswehr gegenwärtig.
Die läuft aber irgendwann aus,
das läuft,
Sondervermögen.
Ja, aber gegenwärtig nicht. Gegenwärtig machen wir mehr als die 52 Milliarden, das will ich sagen. Deshalb ist das Gap, wenn man das Sondervermögen nimmt, gegenwärtig bis 2028 geringer. Jetzt mein Argument aber. Das erste Argument ist, warum sollte man es nicht nur mit Schulden machen? Das zweite Argument, was ist die Alternative? Verteidigungsausgaben sind eine Versicherungsprämie. Wenn man das jetzt als Unternehmer sehen würde, dann habe ich eine Feuerversicherung. Feuer soll nicht kommen, ich bin aber versichert. Verteidigungsausgabe für den Staat ist eine Versicherungsprämie. Krieg soll nicht kommen. Aber wenn er käme, bin ich vorbereitet. Kein mittelständischer Unternehmer würde Versicherungsprämien auf Pump bezahlen. Der würde das immer nur machen, einen Kredit aufnehmen für eine Maschine, aber nicht für eine Versicherung. Und hier ist die Alternative. Ich sehe, dass wir bei der Bekämpfung der Folgen der irregulären Migration nach Deutschland über 20 Milliarden Euro sparen können. Wir haben beim Bürgergeld ein erhebliches Einsparpotenzial. Wir leisten uns enorme, ineffektive Klima- und Energiesubventionen. Das Geld können wir umschichten und für anderes einsetzen. Und auf diesem Weg wird es möglich sein, bis zum Ende des Jahrzehnts nicht nur mehr als 2% einzusetzen für die Verteidigung, sondern auch die Steuerlast zu reduzieren und auf Rekordniveau zu investieren. Wir müssen einfach schlicht mit dem Geld, das der Staat hat, besser umgehen. Er hat nämlich genug. Ich habe das ja früher beruflich gemacht.
Also erstmal mehr als 20 Milliarden bei den Ausgaben für Geflüchtete rauszuholen, ja, geht überhaupt nicht. Erstens, wenn man das Recht auf Asyl und auf ein Existenzminimum weiterhin aufrecht bewahren will. Zweitens hat das Bundesverfassungsgericht mal klar geurteilt, wir können die Leistungen für Geflüchtete hier nicht nach, Zitat, migrationspolitischen Erwägungen ausrichten. Das bedeutet, man kann nicht die Leistungen für Geflüchtete kürzen, weil man damit die Hoffnung verbindet, dass dann weniger nach Deutschland kommen. Ja, ist verboten. Ne? Ist Bundesverfassungsgericht klipp und klar gesagt. Dann sagt er, und das ist so eine Mail, die kommt immer ganz häufig, ja, sonst sagt er immer, Deutschland ist eine Subventionswirtschaft, jetzt sagt er hier, wir leisten uns ganz viele unnötige Klimasubventionen. Wenn man mal in den Subventionsbericht reinguckt, ja, der jedes Jahr erstellt wird, dann ist da auf Nummer 1, ja, eine Subvention für Wärme, für das Heizgesetz. nämlich, dass Wärmepumpen gefördert werden beispielsweise, wenn man damit die Gasheizung austauscht. Ja, das wird gefördert. Dafür sind 16 bis 18 Milliarden angesetzt. Die werden allerdings gar nicht abgerufen, weil die Leute gar nicht so schnell mit dem Umstieg sind. Deutschland hatte es ja eigentlich versprochen, die heimische Wärmepumpenproduktion, ja, und das ganze Business da drumherum, installieren, warten etc., groß zu machen, aufzubauen, das scheitert gerade wieder, weil die Leute Angst haben davor, die Heizung zu tauschen. Ne? Das liegt unter anderem an dieser ganzen FDP, CDU, AfD-Propaganda gegen das Heizgesetz. Für die Wirtschaft, für die Branche Wärmepumpenhersteller beispielsweise, ist das eine Katastrophe. Die Wärmepumpe ist deutlich effizienter als die Gasheizung. Es ist kein Wunder, dass bei Neubauten, die zum überwiegenden Teil eingebaut wird, es gibt fast keine Neubauten mehr mit Gasheizung. Der physikalische Effekt, ja, ist ziemlich easy und straightforward, insofern peinlich. Aber was dann auf Platz 2 und 3 kommt in Sachen Subventionen, ist zum Beispiel Ansiedlung von Mikroelektronik. Ja, die ganzen Chipfabriken beispielsweise oder Batterien. Wenn man das nicht macht, dann verpasst man das. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen noch ein paar Jahre einfach weiter mit Öl und Gas, ja, und von Batterien und Chips wollen wir nichts wissen. Die anderen fördern das aber, China und die USA, großzügig, kommen damit weiter und dann verliert Deutschland irgendwann den Anschluss. Ja, dann kann man nicht entscheiden, ach, dann wollen wir es doch machen. Nee, und Deutschland müsste das eigentlich wissen. Denn was Deutschland an Vorsprung hatte bei Verbrennertechnik, ja, bei Automobilindustrie, was die anderen nicht mehr aufholen konnten, ist natürlich auch in anderen Geschäftsfeldern so. Insofern ist das wirklich innovationsfeindlich, was Lindner da vorschlägt. Und er tut immer ja so, Deutschland wäre jetzt eine Subventionswirtschaft geworden. Im Subventionsbericht kann man sehr eindeutig erkennen, ja, die Subventionen sind hochgegangen, unter anderem, um eben diesen Heizungstausch zu fördern. Den muss man allerdings auch fördern, das wollte ich eben noch sagen, hatte ich noch dazu vergessen, weil ja auch die FDP für den CO2-Emissionshandel ist. Der CO2-Emissionshandel macht also die Betriebskosten von Öl- und Gasheizungen derzeit teurer. Während man das teurer macht, versucht man die Alternativen, zum Beispiel die Wärmepumpe, günstiger zu machen mit Subventionen. Ja? Die FDP würde sich jetzt hinstellen und sagen, wir machen es weiterhin teurer mit dem CO2-Emissionshandel, aber verzichten auf die Subvention, also dass es günstiger wird für die Leute. Ja? Auf die soziale Abfederung. Was ist das für eine Politik? Ja? Da so zu tun, als könnte man da was einsparen, für Verteidigung ist übrigens für die Volkswirtschaft bitter, denn dann müssen ja diejenigen, die das in ihrem Häusle austauschen, was erstens gut fürs Klima ist, ja, müssen dafür mehr Geld ausgeben, haben also weniger Geld für anderes und darunter leidet die Wirtschaft dann natürlich an anderer Stelle. Also wie kurzsichtig. Und die gesamten Subventionen Deutschlands im Jahr 2023 waren wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung? Ja, ich habe zuletzt mal einen Test gemacht, auch Unternehmern. Da sagen Leute teilweise, heben die Hand, wenn ich frage, machen die Subventionen 20% der Wirtschaftsleistung aus? Dann heben heute die Leute die Hand und sagen ja. Ja, aus Unternehmerkreisen. Ich habe das bei meinen Vorträgen erlebt. Ja, ich habe auf Instagram den Test gemacht. Da waren auch sehr viele dabei, die gesagt haben, es ist bestimmt größer als 20%, als 10% oder als 5% der Wirtschaftsleistung. Die Wahrheit ist, wir stehen bei 1,6%. Kann man im Subventionsbericht nachgucken. 1,6% der Wirtschaftsleistung machen Subventionen aus. Und übrigens, wisst ihr, was die größte Steuervergünstigung ist? Die Ausnahme von Betriebsvermögen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Macht 4,5 Milliarden aus, jedes Jahr. Die wird zu diesen Subventionen mit dazugezählt. Die ist in dieser Zahl 1,6% mit drin. Die ist damit eingerechnet. Das ist aber Christian Lindners Lieblingssubvention. Insofern, also, es ist nicht glaubwürdig und authentisch und schon gar nicht konsistent, was Christian Lindner da von sich gibt.
Frau Quadbeck, Sie machen das auch beruflich, sowas einschätzen zu können. Überzeugt Sie das? Kann diese Einsparpotenziale für den Haushalt, die Herr Lindner gerade aufgezählt hat, kann das reichen, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein?
Nein, das überzeugt mich an der Stelle nicht. Also jetzt beispielsweise die 20 Milliarden, die bei der Migration eingespart werden können. Herr Lindner wird ja nicht, so wie es Teile der AfD vorgeschlagen hat, irgendwelche Leute jetzt aus dem Land rausfegen wollen, die legal hier sind und zugewandert sind. Das wird nicht funktionieren. Und da kann man auf gar keinen Fall in kurzer Zeit 20 Milliarden Euro einsparen. Es gibt bestimmt
Die Frage, wie er das einsparen will, wäre wirklich sehr interessant gewesen.
Potenziale beim Bürgergeld, die sind in Ihrem Papier mit 1 Milliarde beziffert. Und selbst wenn Sie das Bürgergeld so zusammenstreichen, bis das Verfassungsgericht Ihnen das um die Ohren haut, wird auch das nicht reichen, um entsprechend so viel Geld aufzubringen, wie Sie das jetzt hier aufmachen. Die Schulden.
Und wäre übrigens für die Volkswirtschaft auch katastrophal, ne? Wenn man beim Bürgergeld kürzt, kürzt man 1:1 am Konsum, weil die Leute im Bürgergeld alles wieder ausgeben, jeden einzelnen Cent wieder in die Geschäfte tragen. Wenn man allerdings dann das Geld ausgibt für Granaten, für Panzer, für Raketen, das sind auch keine Investitionen, das ist klassische Konsumausgabe. Die Granate kauft man, die wird gebaut, dann zündet man die, ist die weg. Im schlimmsten Fall ist noch mehr als die Granate selber weg, je nachdem, wo sie dann explodiert ist. Also, das ist keine Investition wie eine Schule, eine Straße, eine Brücke, wo dann die Privatwirtschaft auch was von hat, wo Generationen lange was von haben. Ja, also wird immer so getan, als wären Bundeswehrausgaben alles so tolle Investitionen. Nee, es ist eher Konsumausgabe.
Bremse zu reformieren ist natürlich nicht das allein heiligmachende Mittel. Auch daraus wird man nicht die zweistelligen Milliardensummen oder dreistellige Milliardensumme bekommen, die man bräuchte an Investitionen in Deutschland.
Warum eigentlich nicht? Kommt darauf an, wie man die reformiert.
Also natürlich muss auch am Arbeitsmarkt was geschehen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Wir laufen im Moment auf eine Situation zu, dass wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit steigt durch die Krise der Industrie. Da muss eine Regierung ansetzen. Aber auch wenn ich mir Ihr Wirtschaftspapier anschaue, das Sie rot und grün vorgelegt haben, da machen Sie ja eine Rechnung auf von dem, was Sie konkret einsparen möchten und von dem, was Sie zusätzlich an Steuererleichterungen schaffen wollen. Da haben Sie dann zum Beispiel auch die Intel-Milliarde, 10 Milliarden verfrühstückt. Das ist eine Summe, die kann man nur einmal ausgeben, die kann man nicht laufend ausgeben. Also auch da ist beispielsweise schon ein Haken dran.
Das war übrigens auch maximal unseriös und unsolide, wie die FDP immer gerne über ihre Haushaltspolitik spricht. Eine einmalige Umwidmung von Intel-Milliarden für eine dauerhafte Steuersenkung, Soli weg und Unternehmenssteuer senken, zu nutzen. Ja? Weil das geht halt nur ein Jahr, danach muss man sich was anderes einfallen lassen, zumindest solange die Schuldenbremse aktiv ist. Warum eigentlich nicht? Wenn er schon es konsequent meint, Unternehmenssteuern würden ja die Wirtschaft ankurbeln bis zum geht nicht mehr, warum nicht eigentlich dafür die Schuldenbremse lockern? Das hätte Robert Habeck ja zum Beispiel gemacht, ja? Nicht über Unternehmenssteuersenkungen, sondern Investitionsprämie und die kreditfinanziert. Also, heißt übersetzt, wenn die Privaten mehr investieren, mehr Schulden machen auch, ja, dann macht der Staat das mit und verstärkt den Effekt.
Wo es einfach schwierig wird, das ist ja nichts, was Sie da dauerhaft machen können. Steuersenkungen sind dauerhaft. Die 10 Milliarden haben Sie einmal zur Verfügung. Daher ist die Rechnung einfach nicht sauber Stelle.
Wer weiß. Ich bin überrascht, dass auch im Publikum so viele mein Papier genau gelesen haben. Aber tatsächlich ist eine...
vielleicht auch einfach gut erklärt.
Ich versuche es auch nochmal, meine Idee zu erklären. 1 Milliarde kann man beim Bürgergeld alleine sofort beim Regelsatz sparen, weil das Bürgergeld ist aufgrund der Inflation...
Wie hoch soll der sein?
24 Euro zu hoch ist er im Monat pro Kopf. Weil wir haben Inflationsraten oberhalb von 10% angenommen bei der Rechnung, aber wir sind ja bei 2. Da allein das ist 1 Milliarde. Ich sehe dann einen zusätzlichen Bedarf bei den Kosten der Unterkunft. Gegenwärtig ist ja so, dass die Unterkunft bezahlt wird, und zwar quasi mit Beleg, Mietrechnung und Nebenkostenrechnung. Das kann man pauschalieren. Mhm. Zu was führt das? Natürlich auch Anreize zu überlegen, wie man wohnt, wie man die Nebenkosten, die Heizung gestaltet. Mhm. Bei der Steuer haben Sie recht, Frau Quadbeck, in meinem Papier.
Also auch das, ne, ist so realitätsfern wieder zu behaupten, beim Bürgergeld würde so viel verschwendet werden und gerade bei den Wohnkosten. Ich habe dazu übrigens im Geld für die Welt Newsletter geschrieben, und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit, am 23. Oktober. Wie schäbig wird's noch, Herr Lindner, genau zu diesem Vorschlag, nämlich, dass die Wohnkosten pauschaliert werden sollen. Denn nur mal eine Zahl dazu, ja? Aus einer Anfrage der Linken ist hervorgegangen, dass 2023 fast 320.000 Bürgergeldhaushalte schon nicht die kompletten Wohnkosten erstattet bekommen haben. Die mussten im Schnitt 111 Euro monatlich aus dem ohnehin kleinen Regelsatz beisteuern. In Berlin waren es sogar 160 Euro. Das sind Kosten, die den Regelsatz effektiv verkleinern. Heißt also, für Betroffene weniger Essen, weniger Kleidung, weniger Teilhabe. Das ist das, was Lindner da will. Außerdem ist es naiv, sich vorzustellen, dass Bürgergeldbezieher, wenn es nur einen pauschalen Satz gibt, dann einfach umziehen können. Ja, gerade wenn sie alte Mietverträge haben, sind die häufig günstiger, als wenn sie da rausgehen würden, um sich dann was Neues zu suchen. Ich meine, gerade in Berlin, ja, ist Wohnungsmangel und die Mieten gehen durch die Decke. Christian Lindner ist gleichzeitig ja mit der FDP gegen die Mietpreisbremse, also gegen die Regelung, die denen zumindest helfen würde, den Betroffenen im Bürgergeld günstig zu wohnen. Das ist alles widersprüchlich. Ja? Alles von vorne bis hinten widersprüchlich. Übrigens, im Geld für die Welt Newsletter gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zusätzlich zu allem hier auf YouTube. Zum Beispiel hier zuletzt habe ich über einen Vorschlag aus Kanada gesprochen. Die haben nämlich die Mehrwertsteuer über Weihnachten für 2 Monate gestrichen. Wie geht das? Könnte Deutschland das auch? Sollte Deutschland das auch machen? Habe ich im Newsletter beschrieben, packe ich euch mal als Link in die Videobeschreibung. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, ob hier auf YouTube oder die Texte im Newsletter, geht das über ein Abo im Geld für die Welt Newsletter. Ab 5 Euro im Monat, mit Jahresabo noch deutlich günstiger, gibt mir auch Planungssicherheit. Als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser angewiesen. Damit zurück ins Video.
Geschlagen, die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag zu reduzieren als Investition in das wirtschaftliche Wachstum. Herr Scholarek hat ja beschrieben, wir sind auf Platz 24 der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Wir waren vor 10 Jahren Platz 6. Das hängt auch mit zu hoher Steuer zusammen. Und jawohl, im ersten Jahr würde ich die nicht genutzten Subventionen für Intel verwenden. Muss man mal überlegen, ein Unternehmen bekommt 10 Milliarden. Das Geld nehme ich lieber, um für alle Betriebe in der Breite zu reduzieren. Und ich bin sicher, wenn diese Maßnahmen zusammen eingesetzt werden, dann haben wir im Jahr 2 alleine aufgrund des gestiegenen Wachstums die Gegenfinanzierung.
Die Frage ist aber,
wir sollten in Deutschland vielleicht ein klein bisschen mehr, bei aller Schwierigkeit des Vergleichs, ein klein bisschen mehr Milley oder Musk wagen. Sprich, ein bisschen ambitionierter sein.
Aber ich würde gern den Ökonomen.
Oh, also dass Milley und Musk einfach nur ambitionierter sind als alle anderen. Hot Take sind die natürlich nicht, die sind einfach radikal. Ja, die sind nicht ambitioniert, die sind radikal. Und das Ergebnis der Radikalität von Milei sehen wir übrigens in Argentinien. Industrieproduktion ist letztes Jahr um 20% eingebrochen und die Armutsquote von 40 auf über 50% explodiert. Die Wirtschaft im Übrigen geschrumpft. Ja, so viel dazu. Was Musk dann anstellt, wenn er im Kabinett Trump als Kürzer auftritt, wissen wir noch gar nicht, man will es sich gar nicht ausmalen, ja. Nur das als ambitioniert zu bezeichnen, zeigt, die FDP geht jetzt all in und will ebenso radikal werden wie diese Anarcho-Kapitalisten Musk und Milei. Ob das wirklich aufgeht, weiß ich nicht. Man will also, so kann man es strategisch nur nachvollziehen, extremer sein als Friedrich Merz, ja, eine Alternative zu Friedrich Merz zu sein, denn ansonsten ist ja gerade Friedrich Merz, Christian Lindner, also bei den Positionen sich bei sehr vielem sehr einig, nur eben, dass Merz sich in der Opposition nicht so viel hat zu Schulden kommen lassen und deutlich bessere Umfragewerte hat, als Christian Lindner aus der Ampel kommend mit diesem jetzt neuen Skandal noch am Hals.
Und seinen Sachverstand fragen, ob das denn alles reichen kann. Und mir fällt auf, dass die FDP und auch Herr Lindner ständig davon spricht, das Bürgergeld zu kürzen. Und jetzt wissen wir, wie viel dabei rauskäme. Erstens, wir wissen, es wird nicht reichen. In Ihrem Papier steht auch, dass wenn man Bürgergeld bei Rente und bei anderen sozialen Projekten einkürzt, hat man 6 Milliarden. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Und zweitens, und das ist eine wichtige Frage, welchen Preis zahlen wir eventuell, dass Leute, die jetzt schon keine Wohnung mehr finden können oder sich nicht mehr leisten können und bei den Lebensmittelpreisen auch schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man denen jetzt auch noch diese Sozialleistungen kürzt.
Die Menschen könnten aber auch arbeiten, ne?
Ich weiß, aber das tun ja die allermeisten.
Beim Bürgergeld arbeiten die nicht.
Auch das wieder so eine Lüge. Also 800.000 Menschen sind im Bürgergeld und arbeiten, verdienen aber so wenig, dass sie mit 6 Milliarden Euro jedes Jahr vom Staat ihre Billiglöhne aufgestockt bekommen müssen. Das ist eine Subvention für Arbeitgeber, die scheiß Löhne zahlen. Ja, bittere Realität. Da kann die FDP ja mal was gegen machen. Das ist auch de facto eine Subvention. Und nur 1,7 Millionen der insgesamt 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher sind Erwachsene, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Man hat 1,5 Millionen Kinder, bleiben schon nur noch 4 Millionen Bürgergeldbezieher über, dann 800.000 Aufstocker, ist man bei 3,2 Millionen. Dann ist der ganze Rest zum Beispiel Leute, die gerade ihr Kind erziehen, die Angehörige pflegen, die in Umschulungsmaßnahmen sind, ja, und. Aber nur 1,7 Millionen stehen im Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung. Da haben wir noch Arbeitslose, die nicht im Bürgergeld sind, sondern auch in der im Arbeitslosengeld 1, also in ihrer Versicherungsleistung. Macht insgesamt 3,6 Millionen Menschen aus, die gerade unterbeschäftigt sind, heißt arbeitslos. Und die kommen auf 1,1 Millionen sofort zu besetzende offene Stellen. Und jetzt die entscheidende Frage dazu, Herr Lindner. Wenn doch die Realität ist, eigentlich einfache Mathematik, 4 Arbeitssuchende auf jede offene Stelle, können dann alle Arbeitssuchenden einfach einen Job bekommen? Können die einfach arbeiten, wenn die arbeiten wollen? Nein. Jeder Einzelne kann Glück haben, aber eben nicht alle. Wichtiger Unterschied.
Ja, aber
Bürgergeld, die Leute arbeiten nicht. Und ich hab's verstanden, sodass in unserem Land durchaus auch Arbeitskräfte gesucht werden.
Naja, es gibt auch Aufstocker. Das sind Leute, die arbeiten und trotzdem ergänzend Bürgergeld bekommen.
Darf trotzdem Herr Schularek die Frage beantworten?
Also, ich denke, man kann sicherlich im Haushalt die ein oder andere Milliarde finden. Zu sagen, dass wir darüber, das, was notwendig ist, etwa im Bereich der Verteidigung über das nächste Jahrzehnt, finanzieren können, halte ich für nicht seriös. Da haben wir riesige Aufgaben, die sich auch im Rahmen etwa des Wirtschaftspapiers der FDP mit den Beträgen, um die es da geht, nicht wirklich abbilden und realisieren lassen. Wir haben noch nicht über die Bildung gesprochen, wir haben nicht über die Digitalisierung gesprochen.
Infrastruktur.
Wir haben noch nicht über die Infrastruktur gesprochen. Ich denke, wir haben jetzt eine Legislaturperiode nach dem Februar, um wirklich dieses Land zukunftsfähig zu machen. Und dafür müssen wir dann auch bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Wenn Sie sich so sicher sind, dass eine Absenkung der Körperschaftssteuer mehr Wachstum bringt, na, dann machen Sie es wie Herr Reagan in den USA in den 1980ern, dann machen Sie das und finanzieren Sie das halt über zusätzliche Kreditaufnahme. Nehmen Sie die Defizite in Kauf. Wenn dieser Wachstumsmechanismus funktioniert, warum dann nur mit 3,5 Milliarden?
Kann ich Ihnen sagen, warum nicht? Wir sind nämlich eine alternde Gesellschaft, Herr Schularek. Anders als
Sie wachsen dann doch nicht.
Also
dann
nee, aber ich muss jetzt Ihnen als einem Ökonomen...
Sie haben gerade gesagt, es gibt Wachstumseffekte.
Entschuldigen Sie, aber Ihnen als Ökonomen muss ich jetzt nicht erklären, dass die Schuldentragfähigkeit sich nicht nur festmacht an Wachstum und Schuldenstand, sondern auch an der Demografie, also der Alterung der Gesellschaft. Und wir haben in Deutschland das Problem, wir sind eine alternde Gesellschaft.
Zinsen sind wichtig.
Wir sind eine alternde Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Wachstum. Und wir werden nicht sofort 3-4% bekommen. Und wir haben einen Schuldenstand oberhalb der europäischen Regeln. Und da ist mein Vorschlag.
Aber darf ich Ihnen mal ganz kurz die Staatsschuldenkurve zeigen?
Ja,
können wir die kurz mal einblenden?
Ja.
Wir sind oberhalb der 60%.
Ja.
Aber wir stehen am Ende einer ganz langen Liste. Was machen die anderen falsch, was wir richtig machen? Nee. Da kommen Sie. Können Sie mal sehen.
Frau Miosga.
Mioska heute sehr, sehr gut. Tipptopp vorbereitet, kann man nichts gegen sagen. Ja? Hier sehen wir Japan mit 250, hinter meinem Bild ist Italien mit 140, USA 121. So, alle G7-Staaten mehr als Deutschland.
Das Problem, also wir lenken jetzt ab, ich wollte eigentlich auf den anderen Punkt zurück, aber gerne komme ich jetzt in meine alte Finanzministerrolle noch mal kurz in Erinnerung zurück. Die europäischen Fiskalregeln begrenzen die deutschen Staatsausgaben, weil sie sich orientieren an allen Ausgaben, also auch finanziellen Transaktionen, Sondervermögen für die Bundeswehr, was neben der Schuldenbremse ist. Und diese Regeln berücksichtigen, wie ich gerade sage, die Alterung der Gesellschaft und unser potenzielles Wachstum. Und deshalb dürfen wir nicht so viel. Ich bleibe dabei.
Was Schularek vorher übrigens meinte, ist, wenn Christian Lindner auch so davon überzeugt ist, dass diese Steuersenkungen zu so viel mehr Wachstum führen, dann würde der Schuldenstand sogar sinken oder gleich bleiben, zumindest nicht steigen, wenn man sowas mit neuen Schulden finanzieren würde. Ja. Zu dieser ganzen Frage, wofür eigentlich Schulden machen und dabei sich vorzustellen, oh, wir haben einen Topf Steuern für laufende Ausgaben und einen Topf Schulden für Investitionen, ist völlig falsch. Ich habe dazu geschrieben im Geld für die Welt Newsletter, das ist hier der zweitneueste Artikel, neue Schulden nur für Investitionen. Von Merz bis Gysi ist man sich einig, Schulden für Investitionen sind okay, für laufende Ausgaben aber tabu. Stimmt das eigentlich? Meine Antwort ist nein. Wieso, weshalb, warum, habe ich hier erklärt. Passt jetzt auch nochmal gut zu dem Thema, was wir hier gerade hatten.
Es ist möglich, diese Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Natürlich ist das nicht einfach, aber es ist möglich. Wir haben jetzt noch nicht über meinen Vorschlag vertieft gesprochen, dass wir unsere deutsche Klimapolitik verändern. Da sehe ich nämlich das größte Potenzial, um in Infrastruktur zu investieren, in Bildung zu investieren, in Militär und auch in steuerliche Entlastungen. Warum? Bis 2050 ist die Europäische Union klimaneutral. Wir wollen 5 Jahre schneller sein. 5 Jahre schneller bedeutet, 5 Jahre können bestimmte Maschinen, Anlagen, Kraftwerke weniger lang arbeiten als in Polen oder Frankreich. Und gleichzeitig müssen wir 5 Jahre mehr Subventionen zahlen als die anderen 26 oder 24 in Europa. Und das sind 2-stellige Milliarden-Euro-Beträge. Und ich sage, lieber 2050 eine wettbewerbsfähige, klimaneutrale Industrienation als 2045 stilvoll verarmt. Und niemand auf der Welt hat einen Vorteil davon.
Frau Quartbeck, ist das so einfach?
Also in dieser Absolutheit kann man das überhaupt nicht so darstellen. Deutschland war mal zum Beispiel bei den Solarpanels Weltmarktführer. Das haben wir uns dann abknüpfen lassen. Das heißt, also auch der Klimaschutz ist eine große Chance, Wirtschaftswachstum zu erzeugen, wenn man es denn richtig macht. Die Ampel hat es in den vergangenen 3 Jahren nicht richtig gemacht, auch weil sie sich gegenseitig im Weg gestanden haben, auch weil der Koalitionsvertrag so angelegt war, dass man gesagt hat, man macht es vor allen Dingen im Gebäudesektor, man macht es zu wenig bei der Industrie und zu wenig beim Verkehr. Das war so angelegt, weil dann eben auch das Klimaministerium, Wirtschaftsklimaministerium an die Grünen gegangen ist. Wenn man das besser machen würde, Deutschland hat sich zum Beispiel jetzt aufgemacht, in Wasserstoff zu investieren. Das ist eine Zukunftstechnologie. Wenn man das besser machen würde, dann kann man auch mitgewinnen. Das ist ja das, was im Grunde genommen versucht wird, seitdem.
Es werden ja jetzt eigentlich per Regulierung neue Geschäftsfelder, neue Wettbewerbsfelder geschaffen. Wer da gewinnt, ist noch nicht ausgemacht, ist noch offen. Frühzeitig dabei zu sein, mit möglichst viel Geld, möglichst viel in Forschung, Innovation etc. zu investieren und aber die Rahmenbedingungen frühzeitig so zu verändern, dass die Marktwirtschaft sich anpassen kann, ist für die Zukunft ein Gewinn. Wenn Lindner behauptet, ja, man kann natürlich betriebswirtschaftlich als einzelne Firma seinen eigenen Gewinn bis 2050 steigern, wenn man dann noch die Maschine 5 Jahre länger laufen lässt, als eigentlich unter dann strengeren Klimaschutzvorgaben profitabel wäre, es geht ja nicht mal um erlaubt, es geht um profitabel wäre, ja, weil sonst wird CO2 eben zu teuer und die Maschine unrentabel, bringt uns als Volkswirtschaft eben nicht unbedingt mehr Wohlstand oder mehr Gewinn, ja, wenn wir dafür abgehängt sind in der internationalen Konkurrenz um diese neuen Geschäftsfelder. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Dass es die Klimaideen gibt, Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Bislang ist es einfach noch nicht hinreichend gelungen. Und wie gesagt, in der Ampel lag es auch daran, dass sie sich gegenseitig im Weg gestanden haben. Und wenn Sie so viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, beim Thema Finanzen, dann finde ich, muss man den Blick bei Nachhaltigkeit auch weiten auf das Klima, auf die Bildung, auf aber die Infrastruktur.
Und vor allem, was sagen die Unternehmen? Nehmen dazu, den man jetzt erzählt hat, bitte stellt auch euch um, auf so schnell wie möglich klimaneutral zu werden und jetzt wollen wir das wieder verschieben. Das Verbrenner aus wird wieder, nee, ich hätte gerne einen Cholarik dazu gehört.
Ich halte das auch und zwar aus wirklich aus ordnungspolitischen Gründen für höchst problematisch, dass wir einen Kurs, den wir kommuniziert haben, eine Regel, die wir uns gegeben haben, auf dem Weg, weil sie uns nicht mehr passt, ändern. Das widerspricht den Grundprinzipien auch dessen, was wir als für regelbasierte Wirtschaftspolitik halten. Stellen Sie sich mal vor, wir haben eine Zentralbank mit einem Inflationsziel von 2% und jetzt, das sagen wir eigentlich, das ist die Regel, das müsst ihr einhalten, jetzt passt es uns mal gerade nicht und wir wollen den Gürtel nicht enger schneiden, sagen wir, naja, macht doch lieber 3% und auch nicht nächstes Jahr, sondern erst in 2 Jahren. Dann ist total die Glaubwürdigkeit dieser Zentralbank dahin. Und das ist ein Punkt, wo man halt sehr vorsichtig sein muss, wenn man jetzt permanent diese Klimaziele, die wir in den Raum gestellt haben, damit Unternehmen, damit Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen können und diesen Klimawandel, diese Energietransformation finanzieren können und sollen und auch entsprechend investieren, wenn wir das jetzt in Frage stellen, dann sind wir am Ende, macht's alles teurer und wir sind der schlechteste.
Aber glauben Sie nicht, dass man...
Also, erstens, was für eine vernichtende Kritik von Schularik an Christian Lindner. Ja, inhaltlich hat er total recht. Zweitens, wie unangenehm, dass Christian Lindner ihn wieder nicht ausreden lassen will. Ja, aha, 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 sagt er fünfmal zwischendurch, aber Herr Schularik, lass den Mann doch mal ausreden, bitte, ja. Lindner tut so, als würde er das besser wissen, wurde bisher bei jedem Punkt ja, von Schularik wieder korrigiert und eingeschult. Dann möchte ich sagen, überhaupt, ja, das Thema Planungssicherheit ist so, 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 so wichtig dafür, wann und wie investieren die Unternehmen in Zukunft in die Umstellung. Die müssen bei Investitionszyklen, die 10, 15, 20 Jahre lang sind, jetzt eine Entscheidung treffen, was rentiert sich über die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Dafür müssen sie aber wissen, wie sind die Rahmenbedingungen? Wie teuer ist dann CO2? Wie viel erneuerbare Energie ist dann verfügbar? Wie teuer wird das sein? Wie ist das Zinsniveau? Ja, wie wird die wirtschaftliche Nachfrage sein? All das. Und ein großer Chaosfaktor ist der Emissionshandel selbst. Also hier sehen wir einmal den Chart für den EU-Emissionshandel. Das ist der Preis pro Tonne CO2, die man emittieren darf. Ja, ich mach's mal ein bisschen kleiner. Hier fängt es an im Jahr 2008. Da kostet die Berechtigung für eine Tonne CO2 20 Euro. Ne? Dann jahrelang abgesunken auf 5 Euro, weit unter 10 Euro geblieben, bis ins Jahr 2018. Da war der Emissionshandel quasi tot, ja. Wenn man hier im Jahr 13, 14, 15, 16 investieren wollte und hat gesehen, hey, seit Jahren stagniert das, wie sollte man dann die richtige Entscheidung treffen? Wie sollte man dann kalkulieren, wie teuer wird denn die emissionslastigere Alternative, die fossile Alternative sein, gemessen am CO2-Preis, ja. Alles andere ist ja auch unbekannt, ja, wie teuer wird dann beispielsweise Strom, wie viel Erneuerbare sind verfügbar, ist schon genug Unsicherheit. Dann aber den Preis von Fossilen, ja, auch noch unsicher sein zu lassen, verschärft nur die Unsicherheit. Und dann sehen wir ab 2018, ging es zwar nach oben, erst ein bisschen, dann wieder Stagnation, 2021 und dann, wumms, hat sich das auf einmal fast verfünffacht, ja, von ungefähr 20 auf knapp 100 Euro und ist zwischenzeitlich wieder auf die Hälfte runtergefallen auf 50 Euro und jetzt wieder angestiegen steht bei irgendwie 65 Euro oder was, ja. Mit Blick auf diesen Chart, wie sollen Unternehmen hier diesem Emissionshandel vernünftige Investitionsentscheidungen treffen für die Zukunft. Wenn der Preis sich mal eben vervierfachen kann und dann wieder halbiert. Ja, wenn er sich vervierfacht, wenn er sich jetzt von hier aus wieder vervierfacht, kostet die Tonne CO2 250 Euro. Ja, wenn er sich aber wieder weiter reduziert, kann die auch wieder 40 kosten. Es ist schlicht unmöglich. Das ist ein einziges Chaos-System. Was es stattdessen bräuchte und was besser wäre, wenn man hier eine Linie hätte, die langsam aber stetig steigt. Also nicht ein Emissionshandel, wo die Menge knapp ist und abhängig von Angebot und Nachfrage die Preise schwanken wie verrückt, ja, sondern eine CO2-Abgabe oder eine CO2-Steuer, bei der man sagt, jedes Jahr wird CO2-Emissionen so und so viel teurer. Ob 5%, 5 Euro, was auch immer. Der Betrag, den sollen andere entscheiden, darum geht's gar nicht. Ja? Aber dann weiß man, aha, in 5, in 10, in 20 Jahren wird das CO2-Zertifikat für eine Tonne CO2 so und so viel kosten. Dann können Unternehmen danach ihre Investitionen ausrichten. Ja, das gibt Planungssicherheit. Dieses System ist ohnehin Chaos. Und wenn man dieses Chaos-System jetzt noch damit verbindet, dass man die Subventionen für die Erneuerbaren streicht, erzeugt man, was Christian Lindner will, was auch die CDU will, erzeugt man nur noch mehr Chaos.
Die Bürgerinnen und Bürger. Aber vielleicht könnte man die Bürgerinnen und Bürger ja auch mal fragen, wie sie das selber sehen mit dem zum Beispiel Heizungsgesetz. Sogar die SPD-Bauministerin sagt inzwischen jetzt, dass das Heizungsgesetz von Herrn Habeck falsch war. Also SPD und Grüne können sogar ohne FDP streiten, wie wir in den letzten 10 Tagen gesehen haben.
Apropos übrigens, ne, Musk und Milei als Vorbilder in Sachen Klimaschutz. Da sind die überhaupt keine Vorbilder. Milei ist unverrichteter Dinge vom Klimagipfel abgereist, weil er auf Klimaschutz scheißt. Donald Trump scheißt auch auf Klimaschutz. Ja, Musk wird in einem Kabinett Trump sicherlich nichts für den Klimaschutz leisten. Insofern sind das gerade bei diesem wichtigen Generationsthema absolut keine Vorbilder. Lindner orientiert sich aber daran, weil er die Bremse zieht beim Klimaschutz.
Und erzählen Sie doch mal der Belegschaft von VW, dass da Arbeitsplätze abgebaut werden, weil wir müssen die einmal gesetzten Ziele und Quoten, die müssen wir einhalten, weil tut uns leid, euer Arbeitsplatz ist weg, aber die Politik darf ja nicht an Glaubwürdigkeit verlieren.
Aber gleichzeitig würde man ja andere Arbeitsplätze damit gefährden, dass man die Innovation, dass man die grünen Geschäftsfelder ausbremst. Ja, die Jobs in der Solarbranche, in der Solarindustrie, die sich in Deutschland mal aufgebaut hatte. Was ist denn mit denen? Ja, die könnte man ja jetzt genauso als Beispiel anführen.
Ich glaube, es ist in Wahrheit nicht erklärbar. Die Polen machen 2050, die Franzosen machen 2050, die Italiener machen 2050. Wir schalten die Kernkraftwerke ab und wir sagen, wir schaffen trotzdem 2045.
Ganz klar,
ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Physikalisches Problem. Was sagt denn die junge Generation, die Sie ja eigentlich schützen wollen, indem Sie ja eigentlich die Schuldenbremse einhalten wollen? Ja. Das ist für die ja eigentlich gut.
Nee, das ist für die nicht
so,
gut.
Aber ist ja egal. Ja, was sagen die eigentlich dazu, wenn sie zu Ungunsten der nächsten Generationen den Klimawandel,
Frau Mioska, das ist,
Klimaschutz nach hinten,
ich bin Ihnen für die Frage dankbar, weil sie erlaubt einen Hinweis. Das europäische Klimaziel ist gleich 2050. Wenn Deutschland 5 Jahre schneller ist, dann machen wir es nur Polen leichter, weil das, was Deutschland nicht emittiert, darf dann Polen zusätzlich emittieren. Mhm. Und das, finde ich, ist für mich unvorstellbar. Wir haben hunderttausende Arbeitsplätze, die verloren gehen, Milliarden an Subventionen, die wir nicht für Schule und sonst was einsetzen können. All das machen wir. Und das Einzige, was passiert ist, wir verteilen nur in der EU um. Polen hat's leichter, Frankreich hat's leichter. Die haben sowieso schon Kernenergie. Aber für die Erderwärmung kein Unterschied. Ich sehe, das ist eine vorsätzliche Selbstschädigung. Und ich möchte jedenfalls dazu nicht mehr schweigen.
Also ist das...
Ich möchte dazu nicht mehr schweigen, ja, weil er bisher zum Schweigen gezwungen war, oder was? Was für ein Unsinn. Und es ist übrigens auch inhaltlich falsch. Man nennt das den sogenannten Wasserbetten-Effekt, ja? Also setzt man sich irgendwo drauf, geht woanders hoch, steht man wieder auf, gleicht sich das wieder aus, ja? Das wurde 2018 nicht ganz abgeschafft. Es gibt den weiterhin, aber er wurde minimiert. Und zwar in dem Sinn, als dass, wenn ein Land nationale Klimaschutzziele erreicht oder zum Beispiel aus jetzt der Kohle aussteigt, dann sind die Zertifikate, die eigentlich für das Land vorher vorgesehen waren, für diese Produktion von Strom aus Kohle, die kann das Land löschen lassen. Dann sind sie vor immer weg. Dann kommen sie nicht wieder in Emissionshandel, damit Polen die dann günstiger kaufen kann. Insofern, Gott sei Dank wurde das gemacht. Früher war das so. Seit 2018 aber nicht mehr so. Ist nicht vollständig so, dass die dann gelöscht werden und rausgenommen werden. Man könnte es noch strenger machen, ja, aber eben in der Wirkung zum großen Teil schon.
Ist das ein valides Argument?
Also der europäische Emissionshandel funktioniert ja so, dass wer CO2 emittiert, dafür auch zahlen muss. Das heißt also, wenn die Polen und andere Nachbarn mehr emittieren, werden sie auch mehr bezahlen müssen. Wir werden weniger bezahlen müssen. Das Geld steht uns dann zur Verfügung.
Ja,
und
aber das Szenario, das
Arbeitsplatzszenario, das Sie aufmachen, ist so auch nicht richtig. Herr Schulerek hat es gerade gesagt, das, was die Wirtschaft tatsächlich braucht, ist Verlässlichkeit. Und wenn man heute die Industriepolitik so ausrichtet und morgen richtet man sie wieder so aus, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Aber ansonsten kann sich die Industrie ganz gut einstellen. Und die Probleme, die VW im Moment hat, die sind nicht Probleme, die durch den Klimaschutz, den die deutsche Bundesregierung macht, gekommen sind, sondern das sind Probleme, die sehr viel in diesem Autokonzern auch hausgemacht sind.
Ja,
kann
ja,
man ganze
ja.
Sendungen mitfüllen, ja. Angefangen also, von, von den Abgaswerten.
Ich bin kein VW-Experte. Ich sehe nur, dass der BDI, der Bund der deutschen Industrie, der scheidende Präsident Herr Russwurm,
sagt, wir brauchen 400 Milliarden bis 2030 Investitionen. Interessanterweise
sagt er aber, trotzdem steht der BDI zur Schuldenbremse. Aber er hat letzte Woche was anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, es wäre sinnvoll nachzudenken, das deutsche Klimaziel auf 2050 zu verschieben. Sie beide haben jetzt gerade damit argumentiert, die Industrie braucht Verlässlichkeit. Die Industrie sagt aber, wir würden lieber das ambitionierte Ziel auf 2050 setzen, weil das für uns schon schwer genug zu erreichen ist. Und ich sage, in der Wirtschaftslage, in der Deutschland ist, sollte man vielleicht stärker auf diejenigen hören, die die Arbeitsplätze anbieten müssen und nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden.
Herr Schularek, ich würde heute gerne noch lernen, wie Sie denken und was ja vor allem sehr viele Leute und auch viele Ökonomen denken. Die FDP scheint ein bisschen allein auf weiter Flur, wie denn diese Schuldenbremse, an der wir im Moment immer noch hängen, reformiert werden müsse. Können Sie das in kurzen Sätzen zusammenfassen?
Also ich glaube, in der kurzen Frist, und da hatten wir auch diese Woche einen entsprechenden Artikel zu, wäre es, glaube ich, ist es im überragenden Interesse des Landes, des Friedens in Europa und der Sicherheit, dass wir eine Ausnahme für die Nettoinvestitionen in Verteidigung von der Schuldenbremse schaffen, wenn sich die demokratischen Parteien, und zwar noch in dieser Legislatur, denn die Gefahr, dass wir im nächsten Bundestag die 2/3-Mehrheit der demokratischen Parteien verlieren, ist real. dass wir das so machen wie beim Bundesverfassungsgericht, dass wir uns verteidigungsfähig und handlungsfähig sicherheitspolitisch machen. Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, dann kann man über ein zusätzliches Sondervermögen nachdenken. Das ist die zweitbeste Lösung. Das schafft keine Planungssicherheit. Das kann man im Übrigen, und ich denke, so hat der BDI im Übrigen auch über die zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen nachgedacht. Schuldenbremse können wir in einer modifizierten Form, ich werde beim Sachverständigenrat, die das mit einstimmig ja auch gesagt haben, da sind gewisse Modifizierungen sicherlich sinnvoll. Aber man kann in der Zwischenzeit natürlich die Stärke, die wir haben, in unserer, wir haben die Grafik gerade gesehen, zu unserer Staatsverschuldung nutzen, um dieses Land zukunftsfähig zu machen. Sie müssen auch sagen, sofort, Herr Lindner, aber es gibt einfach auch, Sie müssen auch ehrlich sein, wir leben zurzeit in einem Land, Sie wissen das, Sie waren Finanzminister, in dem fast jeder dritte Euro, den der Bund als Steuern einnimmt, in den Rentenzuschuss geht. Man kann auch Finanzpolitik machen, die formal die Schuldenbremse einhält, aber trotzdem das Land nicht zukunftsfähig macht. Und das, was in den nächsten 4 Jahren ansteht, die 4 Jahre haben wir noch, und das ist die Legislatur, auf die es ankommt, ist dieses Land, da bin ich bei Ihnen, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig.
Und da wird jetzt spekuliert, die Wahrscheinlichkeit.
Und das ist jetzt schon krass, ne? Dass wir hier sehen, dass selbst der Chef vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, dass die so weit gedreht sind, dass sie sagen, wie wir jetzt genau die Schuldenbremse reformieren, ja, und ob wir noch ein Sondervermögen machen, was auch immer, Hauptsache macht das, macht irgendwas, ja, und es framen als, es ist im überragenden Interesse des Landes, das zu tun. Das ist krass, wie sich der Wind gedreht hat, halten wir auch mal fest, und dass das Schulerik hier vor Millionenpublikum Christian Lindner vorhält, ist Ergebnis davon, dass sich der Wind gedreht hat, ja. Auch was Gutes also.
Die nächste Variante nach den Umfragen der Zeit, Frau Quadbeck, ist, dass es da eine GroKo gibt. Also GroKo kann man kaum noch sagen bei den Umfragewerten, aber schwarz-rot. Werden die das finanzpolitisch eher so umsetzen, als wenn die gelbe Partei mit an Bord wäre?
Ich gehe davon aus, dass die Union sich auf jeden Fall da bewegen wird und versuchen wird, die Schuldenbremse dann auch entsprechend zu reformieren, nicht abzuschaffen, aber eben zu reformieren, dass mehr Investitionen möglich sind. Die Gefahr besteht, dass das dann mit den Mehrheiten im Bundestag nicht mehr umsetzbar ist, weil man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Es wäre eine Grundgesetzänderung. Was ich mir erhoffe von einer neuen Regierung ist, dass sie vor allen Dingen mal zu der Tugend des politischen Kompromisses zurückkehrt. Also das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Und dass man dann eben Entscheidungen fällt, die man auch gemeinsam umsetzt. Klüger wäre die Union, wenn sie jetzt noch auf SPD und Grüne zuginge, um es in dieser Legislaturperiode zu machen.
Also Friedrich Merz war ja bislang immer dagegen, aus seinen ökonomischen Grundüberzeugungen heraus.
Es gibt Bewegung.
Ja, aber finde ich interessant, dass die ökonomischen Grundüberzeugungen der CDU sich ändern, wenn es neue Koalitionsideen gibt. Also ich dachte immer, es ist so, man hat erst eine Grundüberzeugung, dann bildet man eine Koalition.
Aber
ich
habe
eine
Frage an Herrn.
Ich glaube, es hat gar nichts mit Koalition zu tun, sondern damit, dass eine Überzeugung, die man mal vielleicht in der Vergangenheit hatte, man merkt, die passt nicht mehr in die Realität. Und deswegen sagt Merz, ja, Schuldenbremse, technische Frage, ja, müssen wir vielleicht drüber reden. Und Lindner, nee, meine Überzeugung ist aber, dass egal wie die Realität ist, egal wie die echten Bedürfnisse sind, das ist aber blinde Ideologie, ja, und nicht Pragmatismus und auch nicht Vernunft.
Eine Frage an Herrn
Schulari. Können Sie nicht mehr, weil wir haben nur
die europäischen Fiskalregeln, da haben Sie nichts zu gesagt.
Die haben Sie gemacht und die müssen wir dann unter Umständen ändern.
Aha, das wollte ich.
Based. Geile Antwort, ja. Schulerik hält ihm hier korrekterweise vor, Lindner hat die Regeln auf EU-Ebene, die neu verhandelt wurden, extra streng gemacht und tut jetzt so, als wären die ein Autoritätsargument. Aber ich meine, er ist ja selber schuld, dass sie so streng sind.
Genau, was wollte ich von Ihnen hören? Wir sehen die Situation in Frankreich, wir sehen die Situation in Italien. Es könnte eine neue Staatsschuldenkrise in Europa drohen. Das Fundament unserer Währungsunion des Euros wird unterspült durch Schulden, die vor 15
Christian Lindner spielt Marc Friedrich als Crash-Propheten.
Jahren. Das ist meine Sorge.
Trotz der Regeln, die Sie gemacht haben.
Nein, wenn wir.
Auch geil, ne? Also wirklich komplett hops genommen. Also trotz der Regeln, die Sie gemacht haben. Also Sie haben die Regeln so streng gemacht. Und obwohl die so streng sind, soll eine Schuldenkrise drohen? Also damit hält er Lindner einfach nur in perfekter Art und Weise sehr schlagfertig den Spiegel vor. Um ihm zu zeigen, es ist absurd, was für Regeln du gemacht hast und jetzt so zu tun, als wären diese Regeln eben das Autoritätsargument, um sich aus allen vernünftigen Gegebenheiten einen schlanken Fuß zu machen und zu entziehen.
Ja, als Deutsche mit den Schulden, die Sie vorschlagen, die europäischen Fiskalregeln brechen, dann werden Frankreich und Italien erst recht keine Disziplin mehr haben. Und in wenigen Jahren haben wir eine Situation wie 2008.
Das ist wichtig, dass die europäische Komponente da mitdiskutiert wird. Können wir jetzt nicht weiterführen, weil wir leider...
Ja, aber auch hier nochmal, ne? Ich hatte es schon gesagt in Bezug auf das Interview, was Lindner bei Tim Gabel gegeben hat. Es wird immer so getan, als wäre Deutschland so diszipliniert und Frankreich und Italien nicht. Aber das entbehrt aller ökonomischen Grundlage. Deutschland hat einen riesigen Exportüberschuss, da muss der Staat weniger Schulden machen als in einem Land wie Frankreich, was einen Importüberschuss hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Insofern ist der Vergleich absolut unfair.
Leider am Ende.
Verteidigen müssen wir es trotzdem können.
Ja, so ist es. Leider am
Ende. Und zum Schluss noch: Lindner tut ja immer so gerne so, als wäre Deutschland das Vorbild und der Vorreiter beim Klimaschutz. Ja? Jetzt vor kurzem, gar nicht so lange her, 2 Wochen, kam der neue Klimaschutzindex raus. Der rankt die Länder, je nachdem, wie groß eben ihre Emissionseinsparungen etc. sind. Das ist die relevante Messgröße und siehe da, Deutschland ist abgestiegen im Ländervergleich von 14 auf 16. Deutschland ist also kein Vorreiter. Außerdem muss ich sagen, Karim Joska hat hier einen guten Job gemacht. Ja? Ich kritisiere Talkshow-Moderatoren regelmäßig, aber hier und heute fand ich es mal sehr, sehr gut. Wie fandet ihr das Interview? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich fand es sehr bemerkenswert, wie Christian Lindner also die Selbstmontage weitergeführt hat, ja, dieses Schauspiel weitergeführt hat und dann von einem neoliberalen Ökonomen selbst debunked wurde. Das wird ihm sicherlich auch nach der Sendung noch peinlich gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, hier und heute die Reaction, gern Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Neue Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Den Link zum Geld für die Welt Newsletter gibt es unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.